Herzlich willkommen, seid Ihnen allen, Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und etwas über die heutige Berufungsgeschichte erfahren möchten. Der Papst Benedikt hat einmal gesagt, es gibt so viel Weg zu Gott, wie es Menschen gibt. Es gibt Menschen, die ihr halbes Leben lang suchen, bis sie wissen, was der Plan Gottes in ihrem Leben ist. Und andere, da geht der Weg ganz geradlinig. Nach der Schule Schritt um Schritt klar am Ziel entgegen zu Gott. Und so zum Beispiel die heutige Berufungsgeschichte vom Pfarrer Max Siffrig. Und ich freue mich sehr, etwas zu erfahren über den Ruf Gottes vom Pfarrer Siffrig und möchte ihn bei Radio Maria, wo übrigens ja auch bekannt ist, weil er ein begnadeter Referent bei uns ist, möchte ihn ganz herzlich willkommen heißen. Der Pfarrer Siffrig hat den Wunsch geäussert, dass wir zusammen beten eingangs von dem Interview, damit der Beitrag ein Segen wird für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch für uns beide.
Ja, so möchte ich Sie ganz herzlich auch begrüßen als Referent heute. Und wir möchten eben miteinander, wie gesagt, das Heilige Geistgebet beten. Es ist ein bekanntes Gebet, das aber durch den Pater Kentenich ein bisschen verändert worden ist. Heiliger Geist, du bist die Seele meiner Seele. Ich bete dich demütig an. Erleuchte du mich, stärke du mich, führe du mich, tröste du mich. Entschleiere mir, soweit es dem Plan des ewigen Vater Gottes entspricht. Entschleiere mir deine Wünsche. Lass mich erkennen, was die ewige Liebe von mir wünscht. Lass mich erkennen, was ich tun soll. Lass mich erkennen, was ich leiden soll. Lass mich erkennen, was ich still, bescheiden, besinnlich aufnehmen, tragen und ertragen soll. Ja, Heiliger Geist, lass mich deinen Willen und den Willen des Vaters erkennen, denn mein ganzes Leben will weiter nicht sein als ein dauerndes, ein immerwährendes Ja zu den Wünschen, zum Wollen des ewigen Vaters Gottes. Amen.
Ein wunderschönes Gebet, Pfarrer Siffrig. Sie sind heute bei den Schönstadtschwestern tätig. Wie sind Sie da angekommen und wie hat Gott zu Ihnen auf Ihrem geistlichen Weg geredet gehabt? Ich übergebe Ihnen einfach einmal ein Wort und freue mich auf die Ausführungen.
Dankeschön, ja. Ich möchte gerade an dem Gebet anknüpfen. Lass mich erkennen, was die ewige Liebe von mir wünscht. Das bete ich auch heute noch, obwohl ich jetzt schon 83 Jahre alt geworden bin. Ich bete es heute noch. Lass mich erkennen, was die ewige Liebe von mir wünscht. Aber ich weiß, ich bin immer geführt worden. Von allem Anfang an. Ich bin da in Perlen bei Luzern auf die Welt gekommen. Meine Eltern sind nicht speziell religiös gewesen. Sie haben ihre Pflicht erfüllt, sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Sie haben ja alle Jahre mal ein Sakrament empfangen. Aber sonst sind sie nicht speziell religiös gewesen. Aber in Perlen ist damals, 1938, die Kirche gebaut worden, die neue Kirche. Vorher hatte Perlen keine Kirche gehabt. Und das habe ich als Erstklässler schon mitgemacht, habe da geholfen, Glocken aufzuziehen. Und dann später, im Herbst 1938, sind wir die ersten Erstbeichtenden in dieser Kirche. Und im Frühling 1939 sind wir die ersten Erstkommunikanten in dieser Kirche. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte damals schon sehr gute Priester gehabt. Der Pfarrer, der uns in die Erstkommunion eingeführt hat, von dem Unterricht weiss ich nicht mehr viel. Ich weiss überhaupt aus der Jugend wenige konkrete Anlässe. Aber das mag ich mich erinnern, wenn er an Tafeln einmal gezeichnet hat, drei Symbole, ein Tisch. Und er gesagt, das ist der Tisch vom Abendmahl. Und dann das Kreuz, das ist das Kreuzopfer Jesu. Und dann das dritte, der Altar. Und er hat uns betont, das ist eins. Das ist immer der Leib Christi, der sich für uns opfert. Im letzten Abendmahl und am Kreuz und auf dem Altar. Und das hat mir damals schon Eindruck gemacht als Kind, als Erstkommunikant. Und das ist mir geblieben. Viel anderes ist mir aus dem Unterricht nicht geblieben, aber das ist mir geblieben. Das sehe ich heute noch. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube fast, ich bin mit meiner Schwester, die 2,5 Jahre älter war, jeden Tag in die Heilige Messe gegangen, wahrscheinlich von der Erstkommunion an. Wir sind nicht geschickt worden, weder vom Vater noch von der Mutter noch vom Pfarrer noch vom Lehrer. Wir sind einfach gegangen. Und ja, in die Heilige Messe gegangen. Und nachher sind wir in die Schule gegangen, von der, oder die Messe um 7 Uhr angegangen und um 8 Uhr die Schule angefangen. Und von der Kirche in die Schule war ja noch gerade ein Katzensprung gewesen. Eben. Meine Mutter hat immer wieder betont, dass meine Schwester und ich, dass wir beide an einem Muttergottesfest geboren sind. Meine Schwester am 25. März, Maria Verkündigung, und ich am 21. November, Maria Opferung, hat man damals noch gesagt. Heute sagt man Maria von Jerusalem, aber mir gefällt der andere Ausdruck immer noch sehr gut, Maria Opferung. Es ist zwar eine Legende, aber es stimmt natürlich mit dem Inneren von der Mutter Gottes ganz überein. Mutter Gottes wird in den Tempel gebracht und wird dort im Tempel eigentlich im Lieb Gott übergeben zur Erziehung. Ich habe übrigens das Bild da draussen, das ist das Bild genau. Mutter Gottes wird von ihren Eltern Joachim und Anna in den Tempel gebracht, damit sie dort erzogen wird. Die Mutter Gottes war ja sicher ganz tief verbunden und verbunden geblieben mit dem dreifaltigen Gott. Sie war ja unbefleckt empfangen gewesen. Das war ein grosses Wunder im Grunde genommen, damals schon. Gut, als Priester zum selber habe ich dort nicht speziell gedacht. Ich war auch nicht Ministrant gewesen. Allerdings, wo der andere Pfarrer gekommen ist, das war ein Pfarrer gewesen, der sehr liturgisch und auch theologisch gebildet war. Er hat mit dem Romano Guardini Kontakt gehabt, der Pfarrer, und hat uns auch die wunderbare Liturgie eingeführt. Und dort habe ich dann manchmal dürfen, aus dem Missale, die Gebete, die der Pfarrer latinisch gelesen hat, hat ja damals noch alles müssen latinisch sein, habe ich dann können im Volk aus dem Missale Deutsch vorlesen. Ich war also Vorbeter gewesen, schon in der Primarschule, und habe damals schon das Missale, den Schott und den Baum hinter sich und für sich kennt. Und dann, an der Primarschule dann in Perlen, und dann ist die Firma gekommen. Das war anfangs Mai, dort war Ostern sehr, sehr spät. Und am anderen Tag, also am Sonntag, sind wir gefirmt worden. Das am Ende der 6. Klasse. Und am Montag darauf bin ich das erste Mal ins Gymnasium gegangen, auf Luzern. Das war natürlich ein grosser Sprung gewesen. Vom Dorf, dann in die Stadt Luzern, in eine neue Schule, neue Umgebung, neue Kameraden. Und ich habe damals tatsächlich die Firmung angeschaut als etwas ganz Wichtiges für meine kommende Zeit. Das Gnadenerlebnis vom Heiligen Geist. Und rückblickend darf ich auch sagen, dass sich das auch bewährt hat. Ich habe es für mich selbstverständlich im Gymnasium die Abteilung noch mit Latein und Griechisch. Das war selbstverständlich. Obwohl ich nicht speziell dachte, ich will Priester werden. Ich habe das nicht ausgeschlossen. Gut, mit der Zeit ist es schon darum gegangen, ja, was will jetzt der liebe Gott von mir? Und es hat schon Zeiten gegeben, wo ich da darum gebetet habe, liebe Gott, mach aus mir einen Priester oder mach aus einem von meinen Söhnen einen Priester. So habe ich manchmal gebetet und habe nicht so recht gewusst, ja. Gut, ich habe mir gesagt, im Gymnasium muss ich ja nicht entscheiden. Ich muss mich erst endgültig entscheiden vor der Matura. Vorher muss ich das nicht. Und darum habe ich das alles offen genommen. Für mich ist ja das andere auch noch sehr wichtig gewesen, auch vor allem am Anfang. Und das habe ich auch von den Eltern bekommen, die Liebe zur Natur. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Da in der Natur, da habe ich die Herrlichkeit Gottes eigentlich erlebt. In den Blumen, in den Pflanzen. Ich mag mich an ein kleines Erlebnis erinnern, wo ich da im Winter, beim Frost, beim Raureif, bin ich da in den neuen Wald, wo wir gewohnt haben, gegangen und habe dort einen Strauch gesehen mit so schwarzen Beeren. Und dann habe ich so ein schwarzes Beere mit heimgenommen und dann habe ich das Sackmesser genommen und das Beere aufgetan. Und dann sieht da drin ist schon ein Stein. Und in dem Stein innen, oder in dem Kern innen, hat er auch da vorsichtig, da hat es ja Blätter schon drinnen. Das hat mir einen unerhörten Eindruck gemacht, dass in dem Winter schon das Blatt vorhanden ist, wo der vielleicht einen Monat später schon vor davon wachsen. Ja. Aber die Liebe zur Natur, das ist schon auch wichtig für mich. Und darum habe ich auch im Gymnasium alle Freifächer genommen, die mit der Natur zusammengehangen haben. Und ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was ich werden will, ich will studiere wahrscheinlich Physik, so etwas, Physik oder Biologie. Gut, dann ist aber Matura in die Nähe gekommen und wir haben 1950 in Perlen eine Volksmission gehabt, anfangs von dieser Fastenzeit. Und da habe ich mir gesagt, ja, jetzt musst du entscheiden. Volksmission ist gerade der richtige Moment. Und ich habe mit meinem Pfarrer geredet und er hat gefunden, ja, das wäre eigentlich möglich, dass ich Priester werden könnte. Er hat mich dann im Priesterseminar auch gerade angemeldet. Und dann habe ich das meinen Mitschülern erzählt, und zwar nicht in allen, sondern wir haben in der Kantonsschule in den letzten 2 Jahren haben wir Studenten von Äbiken, das waren Sportberufene, die wollten Priester werden. Und ich habe in einem von denen das gesagt. Und dann hat er mich eingeladen zu einem Höck. Ich hatte zuerst nicht gewusst, was eigentlich ist, ein Höck. Aber es waren so die Studenten zusammen. Und der Palotinerpater, der Pater Putten, hat das geleitet. Und bei diesen Höck habe ich das erste Mal so richtig gehört, etwas von der Selbsterziehung. Dass jeder Mensch auch ein persönliches Ideal hat, dass er sich selbst auf das Ideal hin entwickeln, dass er das Ideal im Leben immer mehr erkennen, dass er vielleicht sogar das in Wort fassen kann. Ja. Und eben, dass man an sich selber da eben muss arbeiten, sich selber erziehen. Und so bin ich mit Schönstatt in Kontakt gekommen. Das war meine erste Schönstatt-Erlebnis, die verschiedenen Höcken. Das ist nur etwa 2-3 Monate gegangen, bis zur Matura. Aber ich war dort schon so integriert mit diesen andere Mitstudenten von Äbiken, dass wir dann auch zusammengekommen sind ausserhalb der Schule. Und ich mag mich erinnern an einen Höck, den wir hatten, in Morschach, wo die Palotiner ja eine Niederlassung hatten. An einem Pfingstmähendung war das. Und da haben wir miteinander darüber diskutiert. Die einen gehen ins Priesterseminar, die einen bleiben noch im Gymnasium, ja, vom Alter her. Wir gehen zum Teil auseinander, eine geht auf Chur, 2 gehen auf Luzern. Eben, bleiben wir beieinander oder bleiben wir nicht beieinander? Und wir haben gesagt, doch, wir wollen möglichst beieinander bleiben, als Gruppe, als Lebensgruppe. Und da ist mir auch die Frage klar gewesen, ist denn Schönstatt, die Schönstattbewegung, etwas, wo man eigentlich sein Leben dafür einsetzen kann? Weil das ja die Kirche eigentlich ist. Die Kirche ist ja der Leib Christi, oder? Und ist das Werk Christi, ist denn Schönstatt auch etwas so? Und es ist natürlich mir klar bewusst gewesen, Schönstatt ist ja ganz und gar innerhalb von dieser Kirche, ist eine Bewegung, die eben für die Kirche da ist, also kann man sich auch da eben ganz und gar einsetzen. Und dann habe ich eben Matura gemacht, bin in die Rekrutenschule gegangen und nach der Rekrutenschule am 20. Geburtstag bin ich das erste Mal im Priesterseminar gewesen, am ersten Tag. Und dann habe ich eben das Priesterseminar mitgemacht und das Studium und eigentlich alles immer auch mit dem Hintergrund, den ich jetzt bekommen habe von Schönstatt her. Das organische Denken, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, auch in der Theologie. Und auch später, als ich den Kurs und Sachen gehört habe, immer gespürt, ja, die Sachen haben wir eigentlich schon gehört, nur in einem grösseren Zusammenhang noch. Vom Pater kennt er nicht her. Das war mir ganz immer ein Erlebnis gewesen, dass die Sachen, die als ganz neu dargestellt worden sind, sind für uns, für die Schönstädte, nicht so neu gewesen. Das war uns bekannt gewesen. In sehr vielen Sachen. Eben, so bin ich nach Schönstadt gekommen. Aber natürlich immer darum gebettet, lieb Gott, willst du mich nicht? Und ich mag mich erinnern, auch der, vor der Subdiakonat 2, ist die Frage, oder mit dem Subdiakonat, das hat es damals noch gegeben, das wird jetzt auch nicht mehr, da haben wir müssen einen Schritt machen. Da hat uns der Bischof gefragt, sind ihr bereit, eben mal das Brevier zu beten, sind ihr bereit, ehelos zu leben? Ja. Wenn ihr da bereit sind dazu, dann mache ich den Schritt vorwärts. Das war also der Schritt gewesen. Und wir hatten natürlich vorher Exerzitien gehabt. Und ich habe mir dann gesagt, ja, lieb Gott, wenn du mich willst, sage ich ja. Und ich bin überzeugt gewesen, das ist ja so, er will mich. Sage ich ja. Ich habe aber gleichzeitig gesagt, wenn ich zur Überzeugung käme, ich sei jetzt nicht am rechten Ort, würde ich keine Stunde bereuen, wo ich jetzt im Priesterseminar war, sondern ich wäre dankbar dafür, für alles, was ich hier gelernt habe, aber ich ging jetzt einen anderen Weg. Oder? Das war eine absolute Freiheit, innere Freiheit gewesen. Ich sage ja dazu, klar. Ja, und so bin ich eben der Priester geworden. Jetzt können wir vielleicht etwas, ein bisschen Musik machen oder etwas zwischendrin.
Nach dem wunderschönen Lied «Jesus, dir lebe ich» freue ich mich auf den zweiten Teil vom Berufungsinterview von Pfarrer Max Siffrig, der heute in Quarten bei den Schönstadtschwestern ist. Er hat uns bereits einen guten Einblick in den Ruf Gottes, den er verspürt hat, ermöglicht. Seit der ersten Kommunion geht er jeden Tag in die Eucharistiefeier. Hat in dem Sinn auch im Rahmen von diesen sogenannten Höck, wo organisiert worden ist von den Palotinern, oder die erste Begegnung mit der Schönstadtbewegung. Und ja, jetzt übergebe ich Ihnen einfach einmal das Wort, Herr Pfarrer Siffrig.
Ja, also ich bin dann zum Priester geweiht worden am 29. Juni 1955. Damals in Luzern, in der St. Karli-Kirche. Unser Kurs ist geteilt worden, die eine Hälfte ist in Luzern geweiht worden und die andere Hälfte in Solothurn. Und dann habe ich gewartet auf den Brief vom Bischof. Er hat uns einen Brief geschrieben, woher als wir dort mitnehmen können. Und hat er mich dann für Liestal als Vikar bestimmt. Liestal, ich habe zuerst nicht einmal recht gewusst, wo das ist, aber es ist ja die Hauptstadt vom Kanton Baselland. Und es ist Diaspora. Und dort habe ich als Vikar mitgewirkt. Dort durfte ich auch ein Jahr lang oder mehr als ein Jahr ein Spitalseelsorger sein, neben allem anderen, was die Pfarrei noch hatten. Aber das war natürlich sehr bereichend und sehr vielfältig, das Liestal. Und dann war ich kurz in Wangen bei Olten für 2,5 Jahre. Und dann ist es darum gegangen, in Frankendorf-Fühlinsdorf eine neue Pfarrei zu gründen. Und da habe ich mich interessiert dafür. Und bin dort wirklich als Pfarrrektor hergekommen, an 64. Und in dieser Zeit war ich dann auch das Konzil. Und das war natürlich doppelt schön gewesen. Völlig neu anfangen. Ohne Tradition hatte ich keine Fehler gehabt. Noch gar nichts eigentlich. Und das Konzil mit den Erneuerungen, das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Und konnte das können einigermaßen ein bisschen aufbauen. Es war zwar ein bisschen schwierig gewesen, weil die Katholiken dort sind das alles neu zugezogen gewesen. Und die sind gekommen und gegangen. Aber auf jeden Fall haben wir einigermaßen eine Gemeinde aufbauen. In dieser Zeit hat man sich dann auch vorbereitet auf die Synode 72. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auch in eine Gruppe reingekommen in Basel-Stadt, wo man so sich vorbereitet, was könnten wir eben, wie könnten wir die Kirche erneuern. Eigentlich das Ziel wäre von dieser Synode, wie können wir das, was das Konzil gesagt hat, anwenden in der Schweiz bei uns. Wir wissen, es ist damals nicht nur so brav zugegangen. Wir hatten vielfach das Gefühl, ja, die Synode 72, die muss weitergehen. Wir müssen das Konzil überholen, wir müssen also besser sein als Konzil. Und hat auch gedacht, ja, und hat dort den Holländer als grosses Vorbild gesehen und hat holländische Chöre eingeladen. Und ich habe jetzt schon gemerkt, das stimmt nicht ganz alles. Und das hat mir nicht so gepasst. Aber ich bin in dieser Gruppe in der Blube, weil ich wollte hören und hören, was so gesagt wird, damit ich da bin. Und in dieser Zeit sind dann auch die Angriffe auf das Priestertum, ganz besonders seit 1968, so war ja das eine grosse Unruhe gewesen. Und ein Jahr vorher war in Luzern ein grosser Kongress gewesen über das Priestertum, wo auch die Holländer vor allem bestimmt haben. Und mir hat dort geschrieben, es waren wunderbare Vorträge und so. Ich war selber nicht dabei bei diesem Kongress, aber ich habe dann nachher die Vorträge gelesen und bin dann aber verschrocken, weil ich gemerkt habe, da sind Sachen drin, die nicht stimmen. Da hat man vom Teilzeitpriestertum geredet, dass der Priester eine Zeit lang Priester ist und nachher wieder etwas anderes macht und dieser Sachen. Alles das, was heutzutage immer und immer wieder in die Polarisierung hineinkommt in der Schweiz, ist damals akut gewesen, damals schon. Schon an 68, 69 in dieser Zeit schon. Und ich habe das gemerkt, gut, ich bin in Frankendorf, ich konnte dort als katholischer Priester wirken, ja, hat mir da weiter niemand direkt reingeredet, das ist gut gegangen. Ich bin zwar einer gewesen, wo wahrscheinlich einer von den allerersten, wo überhaupt den Pfarreirat hatte. Denn das habe ich dann natürlich auch von Schönstatt her gewusst, dass man die Laien muss einbeziehen oder darf einbeziehen. Und gerade auch Laien, die dann manchmal kritische Fragen und so Sachen hatten, das war für mich ein Grund gewesen, die einzuladen im Pfarreirat, damit man miteinander diskutieren kann und das, ja, die Probleme kann lösen miteinander. Und dann ist aber sehr schnell die Veränderung allgemein gekommen in unserer Kirche. Der Kirchenbesuch ist zurückgegangen, das hat man immer mehr gemerkt. Und die Krise von der Weitergabe vom Glauben hat man auch immer mehr gespürt. Oder, dass Familien, dass die Kinder vielleicht noch in die Erstkommunion kommen und nachher sieht man sie nicht mehr. Oder, am Anfang war das schon anders gewesen. Ich habe das schon noch erlebt als Vikar, wo wir eine Stunde lang Beicht gehört haben und so, das ist schon noch gewesen. Und wo auch Ehepaar regelmässig zum Beispiel alle Monate sind, gekommen beichten und gerungen haben mit sich selber. Und ja, das sind wunderbare Zeiten gewesen. Und das ist immer mehr verschwunden. Immer mehr verschwunden. Ich bin dann von dem Frankendorf nach Neuenkirch gekommen, als Pfarrer. Neuenkirch bei Luzern. Und das war natürlich noch eine Bauerngemeinde gewesen. Und dort ist, manches war dort noch intakt gewesen. Noch sehr gut. Ich konnte dort auch selber sogar noch einen Schulentlassungskurs halten. Das hätte ich später nicht mehr können. Aber mit den Kindern von damals war das noch möglich gewesen. Und dann in Neuenkirch habe ich dann vor allem auch den Niklaus Wolf von Rippertschwand kennengelernt. Er ist ja dort begraben, hat ja dort gewohnt und gelebt und hat gemerkt, dass das ja ein ganz grosser Heiliger ist. Und habe mich auch dann für seine Seligsprechung eingesetzt und hat dem Bischof geschrieben, nach ein paar Jahren, nach etwa 12 Jahren, ich suche eigentlich mehr eine Arbeit im Hintergrund. Und so hat mich dann der Bischof eigentlich darauf verwiesen, ich könnte ja nach Menzingen gehen, dort als Spiritual bei den Schwestern. Und dort, bei den Schwestern in Menzingen, habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, die Position, das heisst die Dokumentensammlung, zu machen für den Niklaus Wolf, für die Seligsprechung. Ich habe nämlich gesehen, dass das könnte auf mich zukommen. Das war einer von diesen Gründen gewesen. Und da habe ich dort dann die historische Arbeit gemacht und die Dokumente gesammelt, die andere natürlich schon erforscht haben. Professor Villiger, der Dr. Bütter und Pater Beda Meier und noch viele andere. Da hat das alles können zusammenfassen dann in die Position, die dann auch später nach Rom gekommen ist und in Rom eigentlich ist jetzt schon. Und von den Historikern akzeptiert worden ist, aber eben, es müsste jetzt noch weitergehen. Niklaus Wolf von Rippertschwand, ein ganz grosser Heiliger. Ich bin, ja, 20 Jahre bin ich dann in Menzingen gewesen, eben mit der, ja, natürlich viele Schwestern dürfen persönlich begleiten da. Und das war natürlich etwas sehr Befriedigendes gewesen, das ist klar. Und auf der anderen Seite habe ich eben die historische Arbeit können machen für den Niklaus Hof. Mit der Schönstadtbewegung bin ich ja in Kontakt gekommen, eben noch vor der Matura. Und ich habe meine erste Weihe an die Mutter Gottes von Schönstadt noch im Dezember 1950 gemacht, also damals schon. Und ich war im Priesterseminar schon eindeutig Schönstädter gewesen. Und mit meinem Freund, mit dem Werner Steiger, und die Gruppe hat natürlich funktioniert. Und als Priester haben wir uns immer und immer wieder zusammengefunden mit dem Pfarrer Scherli und natürlich mit anderen Priestern und haben unsere Weiterbildungen gehabt. Ich habe so immer dort mitgemacht. Und bin dann auch nach Schönstadt gegangen. Schon 1951 bin ich das erste Mal in Schönstadt gewesen. Habe das gesehen und gesehen, dass da eine Gnadenbewegung ist. Und 1965 ist dann eigentlich die Trennung von den Palatiner und von Schönstadt. Das hat in der Schweiz natürlich grosses Unverständnis ausgelöst. Man hat das nicht begriffen. Und es ist auch schwierig, das jetzt so zu erklären. Das kann ich jetzt nicht erklären. Aber es hat dort eindeutig auf der schönstädtischen Linie sind wir gewesen. Und Schönstadt ist dann auch voll anerkannt worden von den Kirchen. Das ist dann auch gekommen. Schon 1964 ist Schönstadt der Selbstständigkeit erklärt worden. Und der Pater Kentrich ist auch rehabilitiert worden, ist auch wieder zurück können. Wir haben uns dann auch in der Schweiz noch näher organisiert und haben uns dann auch im Schönstadt Priesterbund angeschlossen. Das sind also alles Diözesanpriester, die eine Gemeinschaft sind. Wir haben nicht eigentliche Obere, die können befehlen, sondern wir probieren einfach mit brüderlicher Art und Weise einen gemeinsamen Weg zu gehen. Heutzutage ist der Priesterbund ja ziemlich stark. Er hat jetzt im Moment etwa 50 Kandidaten weltweit. Oder in Südamerika ist er stark und auch in Indien, in Afrika. Ja, Priesterbund international und die Exerzitien und die Kurse und alles, das hat einem natürlich sehr, sehr viel mitgegeben. Auch für das persönliche Priesterleben, das ist klar. Und dann aber auch für die Seelsorge. Das ist, Schönstadt gehört also ganz wesentlich dazu.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Siffrig. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Musikpause mit dem gewünschten Lied vom Pfarrer Siffrig «Ich will dich lieben», damit wir unserem eigenen Ruf Gottes einen Moment Raum geben können. Nach diesem Klang «Ich will dich lieben» freue ich mich auf den weiteren Teil des Berufungsinterviews mit dem Pfarrer Max Siffrig. Er ist heute bei den Schönstadtschwestern in Quarten. Ist am 29. Juni 1955 zum Priester geweiht worden. 20 Jahre bei den Menzinger Schwestern und ist unter anderem auch für den Seligsprechungsprozess vom Niklaus Wolf verantwortlich. Und der Pfarrer Siffrig hat seit dem Priesterseminar in der Schönstadtbewegung mitgemacht. Ja, und wir haben sehr viel gehört über das Leben vom Pfarrer Siffrig und ich möchte jetzt doch noch das Ganze vertiefen. Herr Pfarrer Siffrig, wie war denn die Reaktion, wo Sie dann gesagt haben, Sie möchten Priester werden von Freunden, von der Familie, von der Mutter, vom Vater?
Mit der Mutter habe ich über das schon ein bisschen geredet. Mit dem Vater habe ich gar nichts darüber geredet. Mit dem Vater habe ich erst den Zettel her, den wir vor der Matura ausfüllen mussten. Und was getroffen die Frage stand, ist, was wir weiter studieren wollen. Erst dort habe ich gefragt, was soll ich jetzt hier herschreiben? Und dann, ich glaube, der Vater war informiert vom Pfarrer. Haben wir eben gesagt, ich gehe ins Priesterseminar. Und dann sagt er zu mir, ja, ich soll mir das einmal überlegen. Das war die ganze Reaktion. Aber nachher haben sie natürlich schon Freude gehabt. Das ist klar, die Eltern. Und Geschwister, die alle hatten natürlich eine grosse Freude gehabt. Die Primiz in Perl war natürlich ein grosses Fest. Am 3. Juli, das war der 3. Juli 1955.
Herr Pfarrer Siffrig, Sie haben sehr viel erlebt und immer wieder hat Gott zu Ihnen geredet, entweder direkt oder indirekt. wenn Sie würden den Ruf Gottes in wenigen Worten beschreiben, wie würden Sie das machen?
Ja, das ist noch schwierig, das in wenigen Worten zu sagen. Aber ich hatte keine Erscheinung, ich hatte keine direkten Gespräche in dem Sinn vom lieben Gott, oder was ich ihnen so gehört habe, sondern es ist einfach ein Bewusstsein, ein Gefühl, der liebe Gott will mich jetzt. Aber mehr habe ich eigentlich noch nicht gespürt. Und als ich dann gewusst habe, gut, ich bin angenommen vom Bischof, dann habe ich gewusst, das gilt im Moment.
Redet er heute anders zu Ihnen?
Es ist eigentlich nicht anders. Gerade das persönliche Ideal, das der Vater kennt, der uns ja gelehrt hat, oder die innere Haltung, die ist heute immer noch da, das ist immer noch dasselbe. Ja. Ich habe eigentlich, glaube ich, von klein auf immer wieder im Lieben Gott gesagt, mach du mit mir, was du willst. Und das gilt heute noch. Das gilt heute noch. Wenn jemand redet vom Sterben oder so, denke ich immer, ja, lieber Gott, das ist deine Sache, mach du mit mir, was du willst.
Ist es nicht sehr schwierig, wenn man dann wieder mit weltlichen Einflüssen eingeholt wird, dass man sich wirklich voll und ganz kann übergeben kann?
Ja, natürlich gibt es Schwierigkeiten, das ist normal. Oder? Wir Menschen leben schon in dieser Welt, das spüren wir schon. Aber auf der anderen Seite ist gerade die Jüngerschaftsbewegung und das Liebesbündnis mit der Mutter Gottes und dann auch die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, gehabt haben und immer noch haben, oder? Das hält einem natürlich schon. Das sind schon Kräfte, die sind eben auch Realitäten. Es ist nicht nur die Welt.
Auf Ihrem Glaubensweg haben Sie viele Erfahrungen gemacht, unter anderem natürlich auch mit der Arbeit vom Seligsprechungsprozess von Niklaus Wolf. Hat sich während dieser Zeit Ihr Gottesbild verändert?
Also für mich war Gott immer der grossartige Schöpfer gewesen. Immer. Besonders natürlich auch der Pater Kentenich ist also das Bewusstsein vom dreifaltigen Gott, das Bewusstsein vom Vatergott ist schon gewachsen. Gott, der Vater und ich, sein Kind, ja, das ist schon gewachsen. Aber eben immer zusammen mit dem Schöpfer, mit dem unendlich grossen Schöpfer. Er ist auch gleichzeitig der unendlich gute Vater. Und das deckt sich ja natürlich auch mit dem, was wir jetzt vom jetzigen Heiligen Vater gehört, vom Papst Franziskus, aber auch von seinen Vorgängern. Beide haben ganz stark die Barmherzigkeit vom himmlischen Vater betont. Insofern eben das Geheimnis von der Barmherzigkeit, das ist schon etwas, was wir gerade auch in den letzten Jahren, gerade durch das Wirken von unseren Päpsten noch bewusster geworden ist. Ja, es ist insofern nicht neu, weil Pater Kentenich ja immer von dem geredet hat. Ja, in seinen Vorträgen, in seinen Exerzitien und dem, was man von ihm gelesen hat. Einfach der barmherzige Gott.
Der Vater Wolf hat sich ja sehr stark für Klöster eingesetzt und der Schlachtruf hat geheissen, Klöster sind die Festungen von der Religion. Wie sieht denn Ihr Schlachtruf aus, Herr Pfarrer Siffrig?
Ja, ich habe eigentlich, ich kann nicht sagen, dass ich so einen Schlachtruf hätte. Das könnte ich eigentlich nicht so sagen. Aber beim Vater Wolf war es natürlich schon gewesen. Er hatte ja 4 Töchter und einen Sohn, die überlebt haben. Und von diesen 4 Töchtern sind 3 ins Kloster gegangen. Und von der einen Tochter, die geheiratet hat, sind wieder 3 ins Kloster gegangen. Und vom Sohn, der geheiratet hat, sind auch noch einmal 2 ins Kloster gegangen. Und die haben alle ihren Grossvater eben noch kennt. Und es hat auch noch Geistliche und Schwestern gegeben aus diesen Nachkommenschaft. Aber der Vater Wolf hat schon gekämpft für die Klöster, für die Existenz der Klöster. Das hat er schon, ja. Und darum eben der Schlachtruf, Klöster sind Festungen der Religion, ja. Aber so einen Schlachtruf hätte ich eigentlich nicht.
Herr Pfarrer Siffrig, was denken Sie, was sollte bei den Katholiken in der heutigen Zeit verstärkt werden?
Ja, was soll verstärkt werden? Natürlich der Glaube. Der Glaube muss verstärkt werden. Das Innere, das Ernstnehmen von Gott und das Ernstnehmen von Jesus Christus und von seinem Werk, das Ernstnehmen von der Kirche. Kirche im Licht vom Glauben gesehen und nicht im Licht der Welt. Denn die Kirche ist ja das Werk Gottes. Das ist ganz eindeutig. Das sagt das Konzil so ganz deutlich. Er hat ja wunderbare Texte über die Kirche und den Glauben an die Kirche. Und dann müsste eigentlich das Bewusstsein wieder kommen, was uns der Glauben alles schenkt. Was uns die Taufe schenkt, was uns die anderen Sakramente schenken. Das ist so ein unerhörter Reichtum, den die Leute heute nicht mehr spüren. Oder wenn jemand nicht in die Heilige Messe geht, am Sonntag oder so, oder überhaupt nicht geht, dann zeigt er ja damit, dass er gar nicht weiss, was die Heilige Messe bedeutet. Denn ich, Klaus Wolf, sagt ja da, wenn einer in der Messe jedes Mal ein bisschen Geld überkäme, dann ginge doch. Aber er kommt natürlich unendlich viel mehr über als nur ein paar Batzen oder ein paar Franken. Er kommt auch viel mehr über als das ganze Vermögen. Er kommt viel, viel mehr über. Wenn man das wüsste, wenn einem das reinging, was einem da geschenkt wird, dann ging man selbstverständlich. Und dann würde man auch eine andere Priorität haben, oder? Dann würde man sagen, für die Messe tue ich alles eigentlich Opfer. Ich bin bereit, grosse Opfer auf mich zu nehmen. Ja.
Das sind wunderschöne Worte vom Vater Wolf.
Ja.
Herr Pfarrer Siffrig, langsam neigen wir uns am Ende zu vom Interview. Aber ich habe jetzt gleich noch eine Frage. Was gibt Ihnen die Freude und was bekommen Sie durch Ihr Priesteramt?
Ah, was ich überkomme? Ja, natürlich unendlich viel. Oder ich bin natürlich ganz geborgen im Glauben. Ich weiss, der himmlische Vater liebt mich. Ich bin in seiner Hand. Es kann mir eigentlich nichts Böses passieren. Das heisst, eine Krankheit oder auch das Sterben oder so, das gehört natürlich dazu. Aber das gehört einfach zu dem Weg in die letzte Vollendung hinein. Die letzte Vollendung beim lieben Gott, das ist etwas so Grosses. Oder? Aber ich bin ganz geborgen bei ihm. Ja gut, wenn irgendwie ein Problem kommt oder so etwas, muss ich mich einfach immer wieder auf das persönliche Ideal konzentrieren. Eben, lieb Gott, ich gehöre ja in dir. Ich bin ja dein Werkzeug. Und darum kann mir nichts passieren. Und von dort her tun sich dann auch die Probleme wieder lösen. Oder ich habe eigentlich keine grösseren Probleme. Oder ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe Freude an dieser schönen Welt. Es gibt ja so viel Wunderbares. Ja, es gibt natürlich auch das Negative, aber das Positive ist auch da. Das kommt vom lieben Gott letzten Endes. Und darum eben bei ihm geborgen sein, ganz bei ihm daheim sein. Und dann natürlich auch unsere Kirche. Ich meine, ich habe wirklich unsere Kirche gern, weil ich weiss, sie ist ein Werk vom lieben Gott. Und die Kirche überliefert mir ja den ganzen Reichtum vom Leben Jesu. Und zwar ist das nicht nur einfach, sind das nicht nur einfach Worte von ihm, sondern es ist ja sein Leben. Ne? Er schenkt uns sein Leben in der Kirche, oder in der Liturgie oder in den Sakrament. Für mich ist das wichtigste Wort in der Konzilskonstitution über die Kirche, über das, was die Kirche ist, ist das, dass die Kirche ist das Heilssakrament. Das universale Heilssakrament. Das heisst, die Kirche tut das Heil, das von Gott kommt, weiterschenken. Also nicht nur Wort, nicht nur Ideen, sondern Leben. Das göttliche Leben ist das letzten Endes. Und klar, das, hinter dem steht natürlich der Glaube als ewige Leben. Und das ewige Leben in Gott. Wie das konkret aussieht, wissen wir natürlich alle nicht. Aber es ist eine tiefe Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Und ja, und das ist das Ziel von unserem Leben. Und alles müssen wir auf das Ziel herrichten. Und wenn das Ziel lebendig ist, und das gibt uns eben Kirche, sie gibt uns das Ziel, sie gibt uns den Weg, wir können nicht auf dem Weg vorwärts gehen. Und vielleicht das kann ich vielleicht auch noch da sagen, oder? In zwei Jahren wird ja das grosse Gedenken sein an die Reformation, 500 Jahre Reformation. Und ich habe ja viel Kontakt mit den Reformierten, natürlich in der Diaspora. Ich war ja 16 Jahre in Basel-Biethunde bei den Reformierten. Ich habe ihnen immer gesagt, was euch Reformierten heilig ist, alles, was für euch wichtig ist und heilig ist, das ist auch uns Katholiken heilig. Es gibt gar nichts, was euch heilig ist, was uns nicht auch heilig ist. Also, wenn jemand von den Reformierten zu den Katholiken kommt, dann muss er nichts von dem, was ihm lieb war, abgeben, sondern er kann das weiterpflegen. Umgekehrt haben wir Katholiken aber noch so und so viel dazu, wo die Reformation weggewischt hat. Oder wir haben eben das Sakrament noch dazu. Wir sehen die Kirche als wirkliches Sakrament, als Heilsvermittlung. Ja, und wir haben die Heiligen, wir haben unendlich viel noch dazu. Das müssen wir eben noch dazu lehren, eigentlich, wenn man katholisch wird, oder von den Reformierten. Und umgekehrt, wenn ein Katholik reformiert wird, dann muss er eben so und so viel abgeben. Auf so und so viel verzichten. Was er vorher hatte. Aber meistens ist es ja so, dass er gar nicht mehr gewusst hat, was er für Schätze hatte. Ja, unsere Kirche ist etwas Wunderbares.
Danke vielmals für die stärkenden Worte. Herr Pfarrer Siffrig, könnten Sie uns den Segen geben?
Ja, das kann ich natürlich schon, ja. Ja, ich gebe vielleicht das eigentlich mit dem Wort vom Vater Wolf. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus sei in deinem Gedächtnis, dass du alle Zeit an ihn denkst.
Amen.
Der gekreuzigte und auferstandene Jesus sei in deinem Munde, dass du ihn alle Zeit liebest.
Amen.
Der gekreuzigte und auferstandene Jesus sei in deinem Herzen, dass du ihn alle Zeit liebest.
Amen.
So geschehe es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Danke vielmals, Herr Pfarrer Siffrig. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottessegen auf dem Weg mit den Schönstadtschwestern und so, wie Sie es so schön formuliert haben, mit der Gnadenbewegung. Und mögen auf die Fürsprache vom Pater Kentenich und vom Vater Wolf viele Menschen wieder den Reichtum der wunderbar geschenkten Sakramente erkennen und auch das Geschenk von der Eucharistie feiern, so wie es auch der Pater Kentenich in frühen Jahren erkannt hat und auch der Vater Wolf. Und so möchte ich Ihnen einfach alles Liebe wünschen und herzlichen Dank auch für Ihr Vertrauen, für Ihre Offenheit und für Ihr Wirken bei Radio Maria. Danke vielmals.